Ja, herzlich willkommen zu unserem Panel Satire in der politischen Berichterstattung, Möglichkeiten und Grenzen. Das klingt jetzt erstmal nach Magister, Abschlussarbeit, Studiengang Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Leipzig. Das ist aber auch gut für uns, weil das hält die Erwartungen niedrig, da können wir sozusagen nur gewinnen. Wir, das sind meine Kollegin Anja Meyer, Parlamentsredakteurin, arbeitet hier im Haus, ist hier quasi zu Hause, wohl bekannt. Ich bin Jürgen Kruse, ich leite das Medien- und Gesellschaftsressort der TAZ, bin also hier im Haus quasi unbekannt. Unsere Gäste wollen wir gleich vorstellen und Ihnen dann auch direkt unangenehm persönliche Fragen stellen. Wir dachten, das wäre ein bisschen, kommt ein bisschen Stimmung rein. Vorher was Grundsätzliches. Was ist eigentlich Satire? Sie merken schon, das ist Kapitel 1.1 der Magisterarbeit. Und das lasse ich auch gleich mal bleiben, denn ich kann es nicht beantworten. Ich habe auch keinen Einspieler vorbereitet. Was wir aber alle mitbekommen haben, ist, dass in letzter Zeit satirische Beiträge zu größten Verwerfungen geführt haben, zu diplomatischen Krisen, Böhmermann, Erdogan, Ziegen, Ficken. Dieses Gedicht war zum Beispiel laut und schrill. Die einen sagen, es war auf dem Punkt, die anderen sagen eher nicht. Aber was es auf jeden Fall geschafft hat, ist, es hat einen Mächtigen getroffen und es hat ihn tief getroffen. Doch was machen wir, wenn man so wie jetzt das Gefühl hat, dass die Mächtigen kaum noch zu karikieren sind, weil sie selbst von der Satire nicht so weit entfernt sind? Zum Beispiel darüber wollen wir sprechen. Und wie gesagt, wir haben gleich ein paar Einstiegsfragen. Die führen zu nichts außer zu dicker Luft. Und am Ende der Runde werden wir das Ganze hier natürlich auch noch öffnen. Also wenn Sie auch kluge Fragen haben, schreiben Sie fleißig mit. Oder wenn Sie jemanden anzeigen wollen, dann auch. Ja, ich fange mal an. Unser erster Gast. İdil Baydar, ja. Comedian aus Celle, Waldorfschülerin, wurde als Gilles Eiche quasi deutschlandweit bekannt. Anfangs erstlinie über YouTube, hat mittlerweile viele, viele Fernsehauftritte, Preise gewonnen, Tourneen veranstaltet, alles. Herzlich willkommen, Frau Baydar.
Dankeschön.
Und hallo. Ich habe mal ganz willkürlich 2 Minuten aus einem Stand-up von Ihnen rausgeschnitten. Ja. Vielleicht gucken wir uns das mal an, für alle, die Frau Baydar nicht kennen.
Jetzt bin ich ja gespannt. Angst vor Burka.
Gibt auch ein Film. Hörspiel,
Stimme kenne ich.
Gleich kommt die 3 Fragezeichen.
Es gibt auch ein Hörspiel. Ja, könnte ich.
Ja.
Dezent.
Da ist
er. Hast du Angst vor Burka? Ich verstehe gar nicht. Hast du Angst vor Burka? Wurde jemand schon mal von einem Burka-Mädchen aggressiv angegriffen? Gibt es so einen Fall? Ich habe das nicht verstanden, ganz ehrlich. Und dann, ich habe Demisier einen Brief geschrieben, weil, guck mal, er überlegt nicht richtig. Und deshalb, ich bin sauer auf diese Regierung, weil die haben studiert und wissen gar nichts. Okay? Ich bin doof und ich weiß alles. Warum? Ich habe Demisier einen Brief geschrieben, ich habe gesagt, okay, Thomas, guck mal bitte, wir machen jetzt ein Experiment. Wir gehen jetzt auf die Krö in Düsseldorf und dann gehen wir bei Louis Vuitton oder Chanel in den Laden rein und du erklärst Louis Vuitton, dass du die Burka verbieten willst. Die schlitzen dich auf und ich wisch dein Blut auf. Verstehst du, was ich meine? Warum? Weißt du warum? 3 Monate, wenn Sommer ist in Düsseldorf, Saudi-Arabi Money Rich kommt, okay? Die kommen mit ihrer Burka und darunter Hermes, Chanel, Louis Vuitton-Brille. Verstehst du, was ich meine? Man muss mal unter die Burka gucken. Es ist so. Und ich sage dir, was Louis Vuitton macht, wenn diese Burka-Mädchen da reinkommen in den Laden, ja? Louis Vuitton macht das. Okay, Deutsche, verpisst euch jetzt, weil ich verdiene Geld. Der Laden ist zu. Die schließen den Laden ab. Warum? Weil diese Burka-Mädchen, die du verbieten willst, gibt in 5 Minuten 500 Millionen aus, okay? Das willst du verbieten? Verstehe ich nicht. Und auch bei Arzt. Guck mal, wenn die bei Arzt gehen, die Saudis, die kommen auch, weil die brauchen neue Lunge, neue Leber. Verstehst du, was ich meine? Die kommen, die gehen zum Arzt. Nicht wie wir, wie Gollum mit Krankenkassenkarte. Ich brauche einen Termin, ja, in 8 Monaten. Die gehen in den Laden rein wie in einen Stripclub. Okay, so. Ich brauche einen neuen Lunge. Hallo. Liebe Doktor, ich brauche noch einen Leber hier, 100.000 mehr. Verstehst du, was ich meine? Ohne Bock, da kommst du gar nicht rein bei dieser Arzt. Was soll er uns behandeln? Er kann gleich auf Hartz IV sich anmelden, ganz ehrlich.
Dankeschön.
Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Sie auch selbst
ja.
zu lachen. Stellen wir unseren nächsten Gast vor, das ist Miriam Wurster. Sie sitzt da drüben. Sie ist Illustratorin und freie Cartoonistin. Unter anderem für die Titanic, den Stern, auch für uns, für die Taz, für Charlie Hebdo und Spiegel Online. Das sind einige, ich habe nicht alle aufgeschrieben jetzt. Frau Wurster hat in Bremen Illustration und Cartoon studiert. Seit 2000 arbeitet sie frei. Ja, wir sehen schon was. Gleich sehen Sie auch was. Bekannt ist sie für ihre wunderbaren Zeichnungen mit den festen Federstrichen und der leichten Aquarelltechnik, auch Männer in Bundeswehr, was auch immer. In einem Deutschlandfunk-Interview hat sie mal gesagt, ein Cartoon sollte mehr bieten als das, was in der Sprechblase steht. Frau Wurster, zu einem anderen Cartoon, den wir jetzt gerade gar nicht sehen, am Tag des Massakers im texanischen Sutherland Springs, das ist ja gar nicht lange her, letzte Woche, veröffentlichten Sie folgenden Cartoon. Ein kleines Mädchen im pinken Kleidchen baut sich vor seiner Mutter auf und blökt: Ich bin die Einzige in der Klasse, die noch kein pinkes M16-Gewehr hat. Da sind ja 25 Menschen gestorben. Und woher nehmen Sie die Überzeugung, in so einer Situation noch etwas bewirken zu können, wenn ein Durchgeknallter unterwegs war?
Wir müssen ja mit allem umgehen. Also es sind oft schreckliche Sachen, die wir behandeln müssen. Und das ist Satire, die versucht, daraus Humor zu entwickeln. Und da müssen wir irgendwie das Thema erstmal ranlassen. Und ich glaube, da muss man es auch wieder ein Stück weit wegschieben und versuchen, eine Distanz zu schaffen, um dann Komik entwickeln zu können.
Dann fahren wir fort.
Ja, der nächste Gast, Friedrich Küppersbusch, Moderator, hat 1991, quasi gestern, den Grimme-Preis für Zack gewonnen, Fernsehproduzent, unter anderem so Mundschuh bei NTV hier in Berlin, versuchen sie gerade mit der Abendshow das Berliner Publikum endlich mal für den RBB zu gewinnen. Sie sind Kolumnist bei der Taz, bei Radio 1, sie sind Borussia Dortmund-Fan, Dauerkarteninhaber, Mitglied wahrscheinlich auch. Wir schauen uns mal ein Video an.
Und nun ein Blick in die Wirtschaft. In jeder Kneipe gibt es ja diesen Typen, der wie Moos an den Tresen gewachsen in seinen kurzen lallt. Man denkt, der ist völlig weggetreten. Aber dann kommt ein Gast herein, vielleicht ein bisschen schüchtern, fremd, unsicher. Und schon schwallt er ihn von der Seite vor. Komm mal her, Fußball, Weiber, Politik, setz ich mal. Ja, und irgendwann bestellt dann der schüchterne Gast auch sein Glas Bier. Der Wirt stellt dann dem Tresenschwätzer einen Klaren hin und sagt, geht aufs Haus. Er hat nämlich seinen Job gemacht. Er hat den Gast in die Kneipe gequatscht. In der Kneipe Bild-Zeitung heißt diese Talking Trap Pest von Wagner. Franz Josef Wagner. Er hat das Talent, so zu schreiben, dass man sich nach jedem Wort gründlich duschen möchte. Heute begrüßt er in seiner Kolumne den neuen Bayern-Trainer Pep Guardiola mit der Nachricht: Deutsch sprechen ist mehr, als sich Rühreier zu bestellen. Das ist poetisch und erklärt, warum viele Asylbewerber mit einem Rucksack voll Rührei wieder raus müssen. Wagners oft schwärmerische Pose gibt dem Leser eine Ahnung davon, was Passivtrinken sein könnte. Um in das Herz eines Menschen zu kommen, musst du die Sprache seiner Mutter verstehen. Um in das Hirn von Franz Josef Wagner zu kommen, muss man sich vor allem den Rückweg gut merken. Denn einmal versunken in den Nebeln der Wagner-Oper trifft uns und Pep Guardiola unvermutet doch noch die Keule. Was ist das alles, wenn Sie nur ein gebrochenes Ausländerdeutsch reden? Franz Josef Wagner schreibt erbrochenes Inländerdeutsch. lieber Pep Guardiola, Sie sind beim falschen Verein und müssen nun 3 Jahre mit dieser Zeitung leben. Wenn Sie danach nicht Jupp Gardine heißen und den ganzen Tag Herrn Wagner die Eier rühren, finden wir Sie fast schon ein bisschen Heinkes. Viel Glück.
Danke. So, ja, ich habe versprochen, eine Frage für die Stimmung. Warum landet der FC Schalke diese Saison vor Borussia Dortmund?
Ja, nächste Frage.
Ja, sind wir durch. Jetzt mit Lukas weiter.
Genau, ich stelle unseren Kollegen Lukas Weyrath vor. Ich kenne ihn ganz gut, aber Sie kennen ihn noch nicht so gut. Er ist nämlich ein Gesicht hinter der Taz. Er hat an der Deutschen Journalistenschule in München studiert und arbeitet seit 1999, also auch schon ganz schön lange für die Taz. Er war jahrelang in der Inlands- und Parlamentsredaktion und ich glaube sogar an meinem Schreibtisch, an dem ich heute sitze. Hast du mal gesessen?
Am Fenster?
Ja, am Fenster, ja. Er ist jetzt aber schon seit langem in der Seite 1-Redaktion bei uns. Und das ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Die Taz ist sowohl berühmt als auch berüchtigt für ihre Einsen. Wenn wohlmeinenden Blattkritikerinnen bei uns sonst nicht viel einfällt oder sie keine Lust hatten oder keine Zeit, die Zeitung zu lesen, dann loben sie einfach die Eins und da liegen sie eigentlich meistens richtig. die witzigen Einsen sozusagen, das ist so ein Markenzeichen der Taz. Und dabei ist dieses tägliche Gesicht einer Tageszeitung eine wirklich knifflige Angelegenheit. Sie muss gut aussehen, sie muss genau sein. Wir haben gerade vorgestern haben wir in so einer langen Runde gesessen und über er, sie, x diskutiert, ewig. Was ist genau, was trifft die Nachricht und was ist das Neue? Und oft und eigentlich meistens klappt das, etwa am 11. Oktober 2005, als mit der Schlagzeile "Es ist ein Mädchen" und einem Kinderfoto Angela Merkels erste Kanzlerschaft annonciert wurde. Ich glaube, das wurde danach auch nochmal kopiert von Kollegen, diese Idee. Aber eben auch mal nicht. Zum Beispiel am 17. Juni diesen Jahres, als die Taz zu Helmut Kohls Tod so halb angewelkte Kränze samt samt reinmontierter Birne präsentiert hat. Der Titel "Blühende Landschaften". Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie heftig wir darüber diskutiert haben in der Redaktion. Das bleibt, wo es war. Aber Lukas, du warst der Redakteur dieser Seite 1 und unser Chefredakteur Georg Löwisch hat sich für diesen Titel öffentlich entschuldigt damals. Sind wir jetzt so weit, dass die Linksalternative Taz sich für ihren Humor entschuldigen muss?
Ja gut, also bei dem Titel gingen die Meinungen extrem auseinander. Also das war auch in der eigenen Zeitung sehr umstritten. Manche fanden es richtig gut, manche fanden es furchtbar schlecht. Manche fanden den Titel schlecht, manche fanden die Entschuldigung schlecht. Also das ging hin und her. Ich bin mir selber immer noch nicht ganz sicher. Also ich finde, zum einen Teil ist das Vorhaben, was wir damit hatten, gelungen. Wir wollten diese Elogen und Huldigungen und Geschleime da sozusagen nachträglich bei Kohl stören. Wir wollten nicht so tun, als hätten wir ihn schon immer toll gefunden. Und diese Grenze, die da auch rhetorisch geflochten worden sind, von Claudia Roth bis zu allen, die alles weggelassen haben, was jemals zu kritisieren war, das wollten wir stören. Das haben wir deutlich gestört. Das hat tatsächlich auch Debatten ausgelöst. Das hat von FAZ bis Spiegel Online, Bild am Sonntag, Zeit und so weiter, viele dort geärgert, die dann wieder darauf eingegangen sind. Also das hat geklappt. Mir tut es trotzdem leid, dass es von vielen offensichtlich falsch verstanden worden ist als komplett respektlos gegenüber dem Tod bzw. gegenüber den Trauernden. Das war auch tatsächlich nicht die Absicht. Das ist so ein typischer Fall, wo man sehen kann, dass halt manchmal auch gerade Satireversuche natürlich anders ankommen, als man selber beabsichtigt hat. Wir wollten nicht suggerieren, dass wir uns freuen gar über den Tod von Kohl. Wir wollten auch nicht in Abrede stellen, dass er natürlich große Leistungen auch hatte. Wir wollten nur, es war eigentlich gemeint sozusagen als Frotzelei und als in der gewissen Weise sogar Respektsbezeugung, weil das größte Beleidigung, die man Kohl als Taz an dem Tag auch hätte machen können, wäre 0815-Titel meiner Meinung nach immer noch gewesen, mit einem Schwarz-Weiß-Foto und Helmut Kohl ist gestorben, wie alle anderen Zeitungen. Das wäre von der Taz aus meiner Sicht noch die größere Beleidigung gewesen.
Wie haben denn die Leserinnen und Leser darauf reagiert? Es gab ja
auch gemischt, ne? Also da gab es einige, auch da haben sich einige eher über die Entschuldigung aufgeregt und gesagt, man braucht sich doch nicht entschuldigen und es war respektlos und gut so und so weiter. Und dann, wieso entschuldigt ihr euch jetzt? Und es gab auch einige, die das natürlich eben geschmacklos fanden und völlig daneben. Also es war sehr gemischt. Mhm.
Ich gebe das mal als Frage auch in die Runde, weil das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dieser Kohl-Titel. Was unterscheidet denn Satire von Beleidigung Ihrer Meinung nach? Wer hat dazu eine... Ich finde, das ist einfach so eine zentrale Frage in diesem ganzen Themenkomplex. Also wann tritt man nach unten? Wann trifft man den Falschen? Und so weiter.
Also in dem Fall ist es jetzt, sagen wir mal so, das Grundregel sollte tatsächlich, und war ja auch bei Tucholsky schon immer dieses nach unten sollte man eigentlich nicht treten. Das war jetzt bei Kohl besonders knifflig, weil einerseits ist es natürlich nach ganz oben, weil es mehr als Kanzler geht nicht. Andererseits beim Gestorbenen ist es natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes nach unten sozusagen. Ja. Insofern mehr unten geht nicht. Deswegen fanden es dann auch viele irgendwie daneben. Und deswegen war ich auch für diese Entschuldigung, weil mir das mit einem Toten kann man sozusagen ja auch gar nicht mehr streiten. Also wenn wir über lebende Politiker, wenn wir da was machen und auch wirklich deren Handeln kritisieren durch eine Satire und auch durch eine scharfe Satire, das ist irgendwo ein Dialog, die können sich wehren, die und so weiter. Und das natürlich bei einem Toten, da ist dann irgendwann da kann man dann lang irgendwann über diskutieren. Und da finde ich, da muss man auch sagen, okay, wenn es in so einen ganz falschen Hals gekommen ist, dann sagen wir einfach Entschuldigung.
Finde es eine schwierige Frage. Es gibt ja Anthropologen, die sagen, dass unser menschliches Lächeln ein Herzeigen der Waffen ist. Ich zeige meine Zähne und damit auch alles, was mit Witze machen, das ist eigentlich eine Wehrstrategie, ist eine Abwehrstrategie. Und deswegen liegen die beiden Felder nah beieinander und verschwimmen. Ist es jetzt lustig oder ist es eine Aggression auch gegen jemanden? Ein Teil finde ich sehr unschuldig, das ist alles, was in Notwehr passiert. Also mir passiert etwas und der Künstler in dem Fall oder die Autorin wehrt sich gegen das. Ich glaube, Sie haben das eben auch schon ein bisschen angedeutet für Ihr Verständnis von dem Job. Und da finde ich sehr vieles legitim. Und die Generalantwort zweitens auf die Frage, was darf Satire ist, die darf unter anderem auch lustig sein. Also ich bin immer gerne bereit, ganz viel Geschmacklosigkeit wegzuatmen, wenn ich erst mal gelacht habe. Wenn die Geschmacklosigkeit im Vordergrund steht, brauche ich das eigentlich nicht.
Wie tarieren Sie das aus bei sich in der Produktionsfirma? Also haben Sie bei uns kommen halt alle Bedenkenträger zusammen und dann am Ende entscheidet einer zusammen mit der Chefredaktion, aber sagen Sie am Ende, so wird's gemacht, oder?
Also in der Sendung von Serdar zum Beispiel sind mehrere Menschen da und da können Sie gar nicht sowas planen, das ist ja nicht gescriptet, da sagt der eine dies und der andere reagiert so und im schlimmsten Fall sagt der Sender, das strahlen wir jetzt aber mal nicht aus. Da gibt es so eine Abschlussdebatte. Jetzt in so einem gescripteten Ding, wie wir es eben gesehen haben, klar, da kann man diskutieren, kann man so deutlich sagen, dass der Wagner Alkoholiker ist. Da er das selber gerne sagt, habe ich gesagt, raus damit.
Ja. Und Sie?
Ja, ich finde, es ist natürlich, kommt auf den Standpunkt des Betrachters an, ob das eben beleidigend ist oder ob das Satire ist. Das kommt immer darauf an, wer gerade die Deutungshoheit hat in dem Augenblick und über wen und über was. Also ich kann mich erinnern, dass es für einige Leute nicht so lustig war, was da mit Böhmermann, ich fand das Ding super, weil ich finde, dass eben Satire ganz besonders den Zweck erfüllt, auch aggressiv sein zu können in einem geschützten Raum. Und Satire bietet für mich diesen geschützten Raum. Und deshalb ist mir das unglaublich wichtig, dass man Satire erhält, so wie sie ist. Ob sie humorvoll ist, ob sie aggressiv ist, sie ist auch ein Teil der Wahrheit, die wir eventuell so im Alltag auch nicht so deutlich und direkt sagen. Geschmacklos oder nicht geschmacklos liegt im Auge des Betrachters, meiner Meinung nach.
Haben Sie so einen persönlichen Shit-Detektor? Irgendwas, wo Sie sagen, also ich kann es mal für mich ein Beispiel, ich meide beim Schreiben Tiervergleiche. Also das ist für mich irgendwie, sowas mache ich nie. Das fällt mir zwar manchmal ein, aber ich streiche es sofort wieder weg, weil das.
Nein, da bin ich völlig niveaulos, was das ist. Kein Anspruch.
Das ist übrigens interessant, da hatten wir neulich auch eine Diskussion bei der Karikatur, die bei uns sozusagen vorgeschlagen wurde, wo auch Erdogan irgendwie als Kettenhund so dargestellt wurde, die haben wir dann zum Beispiel auch nicht gedruckt, weil wir eben auch fanden, nein, also irgendwo Aber ich meine, diese Grenzen sind natürlich, muss jeder für sich selber definieren. Und es geht um Geschmackssache. Der Humor ist unterschiedlich, die Wahrnehmung ist unterschiedlich. Und ich stelle das immer wieder fest, auch bei den unseren Titelseiten, die ist auch bei jeder Person unterschiedlich. Dieselbe Person findet es am Dienstag vielleicht lustig und am Mittwoch nicht, wenn sie schlecht geschlafen hat oder wenn sie gerade irgendwie andere Laune hat. Und also das unterscheidet sich manchmal stündlich, was jemand lustig findet, auch je nachdem, welche Voraussetzungen er hat. Also ob er das Thema schon gut kennt, ob er alle Hintergründe kennt oder nicht, dann findet er irgendwelche Anspielungen lustig. Wenn er sich damit noch nie beschäftigt hat, findet er das vielleicht nicht lustig. Also es ist ganz schwer zu definieren. Mhm. Und in Deutschland gibt es ja eigentlich fast nur eine ganz große Grundregel, dass eben Witze über Juden oder geschweige denn also KRZs und dergleichen gar nicht gehen. Alles andere ist irgendwo Verhandlungssache. Mhm.
Aber es ist doch interessant, warum denn zum Beispiel bei diesem Erdogan-Schmähgedicht, das wird ja wirklich jemand angegriffen, der ganz oben steht, der sich auch gut selbst verteidigen kann, was er ja gezeigt hat. Warum fühlen sich denn, also identifizieren sich so viele Leute so sehr mit Mächtigen, dass sie sich selbst auch angegriffen fühlen dabei?
Also das Ressentiment Türke Ziegenficker, das hat nicht wirklich nur Erdogan getroffen. Also bei der Gelegenheit, das Ding aus dem tiefsten Keller zu holen, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Und
ja, aber ich finde eben genau das ist ja das für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ja, lasst uns doch diskutieren, denn das ist ja auch die Narrative über Türken, die ja doch durchaus immer ein bisschen unterschwellig und latent, aber am Ende des Tages ist sie da. Mhm. Und dass man auch irgendwo sagt, das ist unsere Narrative. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass das die Wahrheit ist, sonst müssten wir erstmal nachweisen, dass alle Türken Ziegen ficken, ja, um das irgendwie als Wahrheitsgehalt verkaufen zu können. Aber man kann durchaus sagen, das ist unsere Narrative über Türken, ja. Das ist so. Und Böhmermann hat das wunderbar gezeigt, unter anderem. Natürlich nicht ausschließlich, aber unter anderem.
Also ich fand jetzt, bei Böhmermann würde natürlich jederzeit verteidigen, dass er das natürlich machen können muss und natürlich nicht bestraft werden darf. Ich fand es einfach unglaublich schlecht, weil es war meiner Meinung nach einfach keine Satire, weil es waren einfach Beschimpfungen aneinandergereiht, die überhaupt keine zweite Ebene haben. Hm. Also zum Beispiel bei überblühenden Landschaften kann man auch ja völlig schlecht und falsch finden, aber das ist zumindest der Versuch, ja irgendwelchen Begriffen auch eine doppelte Bedeutung oder irgendwas zu geben. Aber einfach nur Ziegenficker, Knoblauchfresser, alles Mögliche aneinander zu reihen, Schimpfwörter, ja. Also für mich keine Satire, weil das ist einfach, das könnte ich theoretisch zu jedem Politiker dauernd irgendwelche Beleidigungen ausstoßen und dann sagen, das ist Satire. Also
ich glaube, das ist vielleicht eine Parallele zu dieser Titelseite, ob ich die jetzt lustig finde, dahingestellt, das Bewundernswert oder das, was mich vielleicht ein bisschen mitreißt, ist die Chuzpe, an einem solchen Tag sowas zu machen. Und das war bei Böhmermann ähnlich, das Gedicht ist unterste Schublade. Ich glaube auch, dass es türkischstämmige Deutsche, oder ich weiß, dass es türkischstämmige Deutsche verletzt hat. Ich bin auch nicht sicher, ob Erdogan nicht klammheimlich sagt, super, das mobilisiert meine Leute in Deutschland, wenn ich für alle mitbeleidigt werde mit wirklich dem untersten Klischee. Das scheint ja auch funktioniert zu haben. Und bei der, also erstens, ich glaube, wir haben zwischen Witz und Satire und Ironie in dem Fall Böhmermann, auch Varoufakis, die Wiederauferstehung eines urdeutschen Satireformats, das ist die Eulenspiegelei. Mhm. Und der Eulenspiegel war extrem unbeliebt am Ende, als er allen die Schuhe durchschnitten hatte. Und das war ja mehr Performancekunst als das, was wir heute als Satire verstehen. Was zusammengefasst, was ich daran lustig finden kann, ist mehr das Performative, den Akt, sich das zu trauen, das jetzt auch noch zu machen. Auch ein Titanic-Titel, wo der Papst inkontinent ist, ja. Es muss immer alles unterm Gürtel ab. Finde ich nicht lustig. Ich kann aber den Akt, das dann doch zu machen, der Autorität, also die Faust zu zeigen, da finde ich nur eben die katholische Kirche inzwischen wirklich einen billigen Gegner des Kirmes. Ne? Das ist auch eine Gefahr, vielleicht auch noch eine Antwortversuch auf Ihre Frage von eben. Es gibt welche, die reagieren immer. Das ist so katholische Kirche, das sind durchaus auch Feministinnen, das sind bestimmte Lager in der Gesellschaft, die wehrhaft sind und wo mich Satire schnell langweilt, weil ich denke, naja, das ist jetzt Boxbude. Ne, wenn du auf die draufhaust, weißt du kriegst immer eine Reaktion ganz günstig. Mhm. Und es ist natürlich die wahre oder die anbetungswürdigere Kunst von Satire ist, wirklich oben zu treffen. Und nicht einfach dieses kleine Ensemble von denen, die es immer abkriegen.
Mich würde ja interessieren, hat sich eigentlich was verändert? Also Sie haben ja vorhin gesagt, das wird dann vielleicht nicht gesendet. Oder bei Böhmermann, der hat wahnsinnig auch Ärger bekommen mit dem Sender, mit seinem Sender. Ist die Satire in den Medien noch frei? Oder was sagen Sie vielleicht? Also haben Sie auch sowas? Sie machen Sie geben eine Illustration ab, einen Cartoon, und die sagen, stopp, das
also ich spreche mal
Umfeld, Herausgeber.
Ich spreche mal im Hinblick auf Cartoon und Zeitung. Da habe ich das Gefühl, es wird nicht allzu viel gewagt, außer vielleicht von Titanic oder jetzt Charlie Hebdo. Und es, ich würde denken, man könnte die Pressefreiheit da weiter austesten oder nutzen. Sie wird zu wenig genutzt. Mhm. Die Zeitungen sind da sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt erst in den letzten Jahren, haben Angst vor Abonnentenschwund. Und das ist im Grunde so eine Art ökonomische Zensur, würde ich sagen. Okay. Ja, also ich würde mir mehr Mut wünschen. Also Taz ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme. Die haben ja sogar eine eigene Satire-Seite. Das gibt es ja sonst
nicht. Sie meinen die Wahrheit?
Ja. Ja.
Die quasi für mich, ich begreife die als extraterrestrisches Gebiet innerhalb der Taz. Die ist völlig frei dort. Ja. Also, ja.
Ist ungewöhnlich.
Aber ist Ihnen das schon passiert, dass Sie was abgeliefert haben, vielleicht auch sogar zu dem Thema bestellt und die gesagt haben, nee, also sorry.
Ja, dadurch, dass ich freiberuflich bin und das ist zunehmend so üblich bei Cartoonisten, machen wir ja Vorschläge. Also man muss uns noch nicht mal begründen, warum was nicht gedruckt wird. Also ich kann mir dann meine Schlüsse ziehen, aber mir muss niemand erklären, warum es nicht genommen wird. Und ja, es ist theoretisch viel möglich, aber es wird nicht viel gewagt. Mhm.
Sie würden sich da mehr wünschen.
Ich würde mir mehr wünschen.
Du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja natürlich, ehrlich gesagt, jetzt bei Texten ja auch so ist. Also ich meine, manche werden genommen, manche nicht. Ne? Also das ist jetzt gilt für alle. Also die Entscheidung muss ja natürlich eine Zeitung immer haben können, ob sie jetzt was gut findet oder nicht. Aber also.
Okay. Ja. Also ich habe das Gefühl, bei Texten ist manchmal noch mehr. Das Problem ist, dass Cartoons oft eingeschätzt werden von Leuten, die viel über Politik wissen, aber nicht unbedingt über Cartoons viel wissen. Ja, und das fehlt mir so ein bisschen, auch die Kompetenz, Cartoons einschätzen zu können.
Mhm. Herr Küppersbusch, unser Chefredakteur Georg Löwisch hat mal gesagt, ein Witz, der von so vielen falsch verstanden wird, ist schlecht. Das bezog sich auf dieses. Was entgegnen Sie darauf? Also ist es sozusagen eine Frage der Mehrheiten?
Oh nee, dann kommen wir in die Hölle. So. Dann, das ist ja also der typische Ton von gegen Witze Beschwerdeführern, zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Sendern, die habe ich kennengelernt, ist die Gleichsetzung des Ich mit dem Wir. Wir sind beleidigt. Kriegst du eine Postkarte, wo drauf steht, wir sind beleidigt, und zwar ungefähr das komplette Christentum. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass man das nur im Ich-Modus verhandeln kann und dass selbst also das, was der Kollege Chefredakteur da versucht, das ist vielleicht entspricht seinem Posteingang. Beim Fernsehen sagt man, von 10 Leuten, die sich freuen, schreibt maximal einer. Von 10 Leuten, die sich ärgern, schreiben 5. Also auch das musst du wieder zu gewichten versuchen. Also so pauschal kann ich das nicht unterschreiben.
Eine erfolgreiche und vielleicht auch mehrheitsfähige Darstellungsform politischer Satire ist ja die Politikverachtung oder die Politikerverachtung. In der Heute-Show werden Sachverhalte zu 1-Minuten-Clips zusammengeschnurrt, irgendwie, wo Leute irgendwie ein bisschen doof dastehen. Oder Thilo Jung stellt mit seinen Supercuts-Sprecherinnen hier in der BBK bloß. Warum ist sowas witzig? Also warum funktioniert das?
Also es bedient einen Boxbudenreflex. Das ist ein wesentlicher Bestandteil nicht nur der satirischen, sondern auch der allgemeinen politischen Berichterstattung, dass ein Teil des Rückenmarks auch eine politische Diskussion, eine Elefantenrunde, aber eben auch eine satirische Auseinandersetzung guckt mit unter der Generalfrage, mal gucken, wer heute auf die Fresse kriegt. Da muss man auf der anderen Seite sehen, auch die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind solche russischen Matjoschkas. Also das ist eine riesengroße Außenpuppe, wo du sagst, die ist so groß, da kann ich überall mit Wut enthemmt und ohne Skrupel draufschlagen. Das spürt die nicht mal. Und da drin sitzt dann, Kohl, gutes Beispiel, ein unglaublich empfindlicher Mensch. Der ist so empfindlich wie Sie und ich. Und auf der Ebene hat der auch natürlich ein Recht zu sagen, jetzt ist aber mal drunter, jetzt ist aber bitte nicht am offenen Sarg oder so. Und das ist, glaube ich, auch schwer vermittelbar, wenn man nicht beide Seiten mal erlebt hat.
Ich wollte mal fragen, könnten Sie vielleicht auch mal eine andere, wir haben allerlei vorbereitet, Sie können gerne da so ein bisschen drin rum. Das ist auch so ein sehr, sehr ein älterer Taz-Titel zum Beispiel. Sie können auch von Frau Wurst da noch was einblenden, wenn Sie möchten. Also,
den versteht man heute ja kaum noch. Das muss man, glaube ich, erst erklären.
Das war, als er bei Bayern geschafft wurde.
Das war, ach, das versteht Dienst, ja kein Mensch Dienst, mehr.
Das war, kann ich kurz, gleich ganz kurz.
Bitte, sorry,
kurz.
Bitte.
Ja. Das war, als Klinsmann Bayern-Trainer war und vereinsintern schon total abgesägt wurde, kritisiert wurde. Also auch öffentlich ständig in Frage gestellt wurde. Und das war tatsächlich kurz vor Ostern. Also das Spiel war Samstag, glaube ich, das letzte, was er dann auch als Trainer hatte. Zeichnete sich schon ab, dass er demnächst entlassen wird. Und ich glaube, das war die Ostersamstagsausgabe ja. dann eben. Und ist eben die Anspielung auf ja. Monty Python. Und das Problem war da, dass auch da das ist natürlich etwas... ja, bei Bayern nicht so gut ankam, hm. die dann auch sogar geklagt haben. Also ich weiß jetzt genau. nicht mehr, ob Klinsmann persönlich geklagt
glaube,
hat
oder die Bayern. Geklagt.
Also jedenfalls, ja. Ja, was aber abgelehnt wurde, also da, beziehungsweise die haben verloren. Also da haben wir gewonnen, aber weil gesagt wurde, das ist vertretbar Satire eben.
Ja.
Soll ich mal weiter?
Ja, mach mal.
Frau Beider, einer Ihrer vielen Fachgebiete, wo wir gerade beim Klagen sind und Anzeigen, es gibt kaum was bei der Taz, wo sich mehr Leserinnen beschweren, als wenn die deutsche Mehrheitsgesellschaft als Kartoffeln bezeichnet wird. War letztens wieder so ein Fall, mein Postfach, ich bin leider zuständiger Ressortleiter, quillt über.
Ja.
Warum kränkt das so viele? Weil also ja
das Wort Kartoffeln oder wie?
Frage, ja, das Wort Kartoffeln.
Naja, das Wort Kartoffeln ist ja ähnlich wie das Wort Kanacke. Es ist einfach eine Abwertung. Ne? Also es wird ja nicht gesagt irgendwie, oh Kartoffel, hoffentlich was für eine hübsche Kartoffel. Sondern man sagt es ja schon in diesem, ne, also Kartoffeln. Und das ist einfach das Pendant zu Kanacke. Und es soll ja auch kränken. Also es ist ja nicht gedacht, um zu liebkosen. Und das merkt natürlich derjenige, der als Kartoffel in dieser Identität nun mal feststeckt, ob er will oder nicht. Darauf wird dann reagiert. Das ist aber ähnlich wie bei Dönermorde. Ich war des Todes beleidigt über Dönermorde. Rege ich mich heute noch auch noch. In 10 Jahren werdet ihr das von mir hören. Dönermorde, das geht gar nicht. Aber das ist eben, und das merke ich auch mal wieder, ich wurde jetzt gefragt zu der Sache mit Anne Frank und dem DB-Zug,
ja.
Ob das cool ist. Und da ist mir aufgefallen, dass auch, also es fehlt mir durchaus auch an bestimmten Stellen in einer Identifikation, in der ich nicht stecke, wie zum Beispiel der jüdischen Identifikation, oft an Sensibilität oder Feingefühl. Es ist ganz interessant, das zu sehen, dass es für mich erstmal okay war und als ich drüber nachgedacht habe, war ich so, ja, eigentlich ist es, aber eigentlich müsste man doch diejenigen fragen, die, um die es geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Satire meiner Meinung nach, wo es da eben diesen Raum gibt, dass zu kommunizieren mit dem, um den es geht. Also warum wurde die jüdische Gemeinde denn nicht gefragt, wie sie das findet? Also
bei was jetzt?
Der Zug, der Anne Frank genannt werden soll, von der Deutschen Bahn. Ah. Haben Sie es
mitgekriegt? Ja.
Die Geschichte? Genau, da wurde ich jetzt letztens gefragt. Also es ist schon eine Frage von Kommunikation und auch Kommunikation mit dem anderen. Wenn ich ganz klar Kartoffel sage, ist es eine Abwertung und die ist auch so gemeint. So, jetzt denkt mal drüber nach. Warum? Wir haben übrigens ein neues Wort, wir nennen euch jetzt Weiße, das ist noch geiler irgendwie zur Zeit.
Okay, das nur, kommt
die,
jetzt.
Die Progression, das okay. kommt jetzt. Okay. Dass ihr vorbereitet seid, dann gut. habt ihr die neuesten Infos.
Ich möchte weiter Kartoffel sein.
Ich nicht.
Aber,
ich habe mir jetzt schon diese Frage, ja, muss ich jetzt stellen. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu Spaghetti? Also ich meine, das ist doch...
Spaghetti italienisch,
eindeutig. Ich komme damit gar nicht klar.
Ja, das ist sehr interessant, weil wir leben ja schon in hierarchisierten rassistischen Kulturen. Und das, uns das immer wieder wundert mich dann auch irgendwie. Ne? Es gibt einfach eine Hierarchie. Also wenn der Ami Todesstrafe schreit und Todes, was er ja auch hat, dann ist das jetzt alles nicht so schlimm. Es ist halt der Ami. Ne? Der steht aber auch oben in der Nahrungskette. Wenn das dann so ein Erdogan sagt, da dreht man völlig durch, wie und hier und finsteres Mittelalter. Wir sind einfach in so einer hierarchisierten Rassenkultur. Und das merkt man dann immer daran, wer wo steht, wer beleidigen darf und wer beleidigt werden darf und bei wem das halt nicht so schlimm ist.
Auch da wieder merkt man ja mal, es ist sehr unterschiedlich, also mich stört das überhaupt nicht mit den Kartoffeln. Und ich finde, dass es tatsächlich so ist, dass eine Mehrheitsgesellschaft mehr aushalten muss als Minderheiten. Das finde ich auch okay. Und es ist jetzt auch schon oft darauf hingewiesen worden, dass Kartoffel ja großen Migrationshintergrund hat und überhaupt kein deutsche Gemüse ist, sondern ist selber wieder, eingewandert ist. Also insofern ist das
eben. Du möchtest lieber die Steckrübe genannt werden.
Ja. Ich weiß gar nicht, was eine urdeutsche Pflanze ist, aber.
Winkel, du.
Ja, meinetwegen so Bierfass oder was weiß ich. Aber,
ja, deshalb gehen wir auch über zu Weiß, damit wir da noch ein bisschen mehr Spielraum haben.
Okay. Aber wie viele Anzeigen wegen vermeintlicher Volksverhetzung haben Sie denn schon bekommen?
Gar keine.
Was?
Nö.
Oh,
die trauen sich nicht. Also Erdogan hätte mich wahrscheinlich angezeigt, aber da bleibe ich ja in weiter Distanz zu.
Jetzt mal sozusagen an die Runde. Sind wir denn in Deutschland besonders wehleidig, wenn es um Satire geht? Ich habe das Gefühl, dass jeder britische Fußball-Fernsehreporter mehr draufhaut als die Heute-Show und trotzdem sich noch Politiker über diese doch relativ harmlosen Satire-Sendungen beschweren und bei den Rundfunkräten dann auf der Matte stehen und was weiß ich was. Ja, woher kommt, sind wir besonders wehleidig in Deutschland?
Ja. Und besonders schüchtern. Also bei Charlie Hebdo und den schrecklichen Morden da musste die Titanic lauter Interviews geben, musste eine eigene Pressekonferenz einrichten und ich fragte mich, wieso eigentlich? Das letzte Mal, dass es bei euch geknallt hat, war, als jemand enthüllt hat, dass man bei Wetten das betrügen kann. Das war in den 80ern. Also was setzt euch mit Charlie Hebdo gleich? Was hat diese Zeitschrift für einen gesellschaftlichen Wumms bis hin halt zu dieser Katastrophe? Und welche absurden Debatten führen wir da? Die Titanic handelt zur Hälfte davon, dass die eine Hälfte der Satirikerklasse der anderen Hälfte der Satirikerklasse Noten gibt. Also dass die untereinander ihr schreien, das war aber nicht lustig und mein Humor ist aber noch höherwertiger als dein Humor. Das interessiert keine Sau draußen. Also da ist deutsches Schubladendenken so, wir machen gerne noch vier Fußnoten zu einer Pointe, die wir gemacht haben. Der gesellschaftliche Wumms, wie gesagt, die Eulenspiegeleien von Böhmermann, dahinter wird es dunkel. Die Daily Show, die das Ursprungsformat auch der Heute-Show ist, existierte seit 2002, 2003, glaube ich, in den USA. Und diese Sendung lief trichterförmig zu mit allen formalen Experimenten, die man mehr oder Elementen, die man mehr oder minder aus der Heute-Show kennt. Am Ende auf ein hartes politisches Interview. Da saßen Madeleine Albright, da saßen alle. Und in Deutschland sagten alle Fernsehentscheider, ah, ich gucke ja nur nach Feierabend über MSNBC, damals war das noch nicht über das Internet distribuiert, so gucke ich ja nur die Daily Show. Und dann sagten wir Produktionsfirmen alle, ja geil, machen wir euch. Also es gibt ja auch in Deutschland genug gute Leute. Nee, also für unser Publikum ist das zu spitz. Und dann ist es 2004 für ProSieben pilotiert worden und 2006 für Sat.1. Und irgendwann hat das ZDF die Cleverness besessen. Das, was richtig Schmerzen macht, dass diese ganze Satire am Ende auf eine harte Auseinandersetzung mit einem real existierenden Politiker zuläuft. Wenn wir das abschneiden, so, und das ist die Heute-Show. Und in der Heute-Show sitzen Leute rum, die auch bei RTL in eine Quizshow eingeladen würden. Da gibt es 3, 4 Politiker. Das war Brüderle, das war Gysi, Ströbele wurde gerne genommen, Claudia Roth wird gerne genommen. Und die spielen, aber die sind dann nicht Politiker und machen die Sendung politisch, sondern die werden dann zu ikonischen Satirefiguren. Deswegen funktionierte Brüderle da. Der ist ja eigentlich von der Heute-Show gemacht worden, so wie Gino Westerwelle.
Der wurde auch untertitelt, glaube ich.
Genau. Ja, das war das Witzige daran. Das war, also der konnte auch völlig angstfrei in die Sendung gehen. Da wurde nicht über das Parteiprogramm der FDP geredet, so ähnlich wie man immer gesagt hat, Mensch, was traut sich da Harald Schmidt jede Woche Guido Westerwelle als Liebling der Woche? Aber das hat Guido Westerwelle groß gemacht. Und als die hohe Zeit der neoliberalen FDP vorbei war, man kann sagen, in sich zusammenbrach, war die Harald Schmidt-Show weg. Das war eine ganz richtig analoge Bewegung. Und um die Frage dann nochmal zusammenfassend zu beantworten, wir haben in Deutschland, was das Fernsehen angeht, das wage ich jetzt mal zu beurteilen, mein Arbeitsbereich, wir haben Privatsender, die machen fast keine Politik, also machen sie auch ganz wenig politische Satire. Und wir haben öffentlich-rechtliche Sender, die versuchen ja im Grunde Witze über ihre Brotherren zu machen. Also den Politiker, den ich im Studio hart befrage oder in dessen Gegenwart ich Witze mache, der sitzt gleichzeitig mit seiner Partei im Rundfunkrat und sagt, wollen wir doch mal sehen.
Ja, wir haben schon so einen Konsenshumor weitgehend. Also ich würde sagen, also jedenfalls bisher, auch in dieser ganzen Merkel-Republik, wo offensichtlich so ein Bedürfnis nach sehr viel Konsens ist jetzt von der AfD natürlich aufgebrochen worden ist, aber bis dahin hatten wir ja großen, was auch in der Politik so gesagt werden darf, ist ja alles sehr konsensual orientiert und natürlich ist die Heute Show auch so ein Versuch, so eine Art Konsenshumor, den so, sagen wir mal, wahrscheinlich 80% der Deutschen irgendwie teilen können. Das ist so der Versuch und die richtigen Knaller, die sind dann natürlich nicht konsensfähig.
Ja, das kann man sogar noch weiterführen, glaube ich, ohne jetzt ein Thema überspringen zu wollen, aber die Grundsatzdebatten, die wir Journalisten, Satiriker, Autorinnen, Autoren bei Pointen führen, führt die AfD bei Presseerklärungen nicht. Die sagen dann einfach klar, an der Grenze muss geschossen werden. Patsch. Das Arbeitsprinzip der Tweets von Donald Trump ist das eines guten One-Liner-Autoren in der Late-Night-Show. Ein Satz, und da, wo der One-Liner-Autor sagt, ah, jetzt müsste noch eine Pointe kommen, schreibt Trump keine einfach Pointe. Bad hin und dann klappt das Ding. So das sind sad. Alles One-Liner, das ist ein gelernter Unterhaltungskünstler, ausgewildert in die Politik. Ausgewildert.
Aber ist denn, wenn diese sozusagen man in Deutschland eher empfindlich und etwas wählerig, etwas harmlos ist, trifft deswegen die eben so eine Wehleidigkeit der AfD, die ja auch Trump oder andere, auf so fruchtbaren Boden? Dass wirklich, wenn sie dann sich wieder verfolgt, wenn man sich denkt, naja, ihr redet doch darüber, dass man stolz sein soll auf die Soldaten im Ersten, Zweiten Weltkrieg. Ihr redet darüber, dass auch auf Kinder geschossen werden kann. Und dann ist hier mal eine Satire über euch und ihr fangt an zu weinen und alle sagen, ja stimmt, das geht nun wirklich nicht.
Das ist Showweinen.
Ja, genau. Das ist ja auch nur ein Teil, die stoßen ja irgendwas an, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Und eigentlich ist alles erwünscht, was Aufmerksamkeit bringt. Eben das Weinen bringt dann wieder Aufmerksamkeit und dann regen sich wieder andere darüber auf, dass sie weinen und das ist auch wieder Aufmerksamkeit. Und das ist, da fallen wir ja leider auch immer wieder drauf rein. Also dass wir jeden Scheiß von denen fünfmal durchkauen und so.
Ja. Also das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Satire im Journalismus oder in der Publizistik quasi auch das Geschäft der Rechtspopulisten mit besorgt?
Kann passieren. Also es ist jedenfalls eine Gefahr. Genau, also es ist schon eine Gefahr. Das haben wir auch schon öfters ja überlegt bei Taz-Titeln und so weiter, wie man mit der AfD umgeht. Das Problem ist ja, dass wir, sagen wir mal, als Linke oder jedenfalls irgendwie alternativ, jedenfalls sicher nicht AfD-Publikum ansprechende Zeitung, da wenig richtig machen können, was den irgendwie ärgert oder schadet. Also wir können einen, jetzt mal auf Deutsch ausgedrückt, Scheißehaufen auf die Seite einstucken und irgendwas mit AfD dazu schreiben. Das freut die eigentlich nur und gibt ihnen wieder eine schöne Titelseite und wieder Aufmerksamkeit. Und da sieht man es wieder, die Lügenpresse macht uns fertig oder was weiß ich. Das kann alles von denen, wie sie wollen, dann verwendet werden. Es ist sehr schwer, die so zu treffen, dass es irgendwie wirklich wehtut. Das ist dann auch teilweise, ehrlich gesagt, ein bisschen linke Selbstbefriedigung. Da lachen wir dann drüber und jetzt haben wir es ihnen gezeigt. Ich glaube, wir haben neulich auch mal aufgemacht, dass die Duo gewählt wurde, Weidel und Gauland, mit das Ekelpaket. Wo ich dann so fand, das ist dann eben so brachial, das geht auch leicht nach hinten los, weil man dann sagt, na, das ist jetzt wirklich so primitiv, dann fällt euch nichts Besseres ein, als die einfach so zu beleidigen. Das ist ein bisschen diese Böhmermann-Gefahr, wenn man sie einfach nur beleidigt oder sozusagen zurückbeleidigt, dann gibt man sich auf das Niveau hinunter. Das ist das Gegenteil von dem Michelle Obama, when they get low, we get high, sondern gehen wir auch low. Das ist eine große Gefahr. Also insofern habe ich mir eigentlich vorgenommen, sozusagen nur im Notfall die eigentlich überhaupt noch auf die 1 zu setzen. Nur wenn wir entweder eine wirklich gute Idee haben, also eine, die wirklich trifft, oder wenn halt so ein Mega-Ereignis ist, wo man nicht dran vorbeikommt. Aber ich finde, wir müssen, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir sie jetzt totschweigen, das ist auch wieder Quatsch, aber es gibt genug Plätze in der Zeitung zum Beispiel, wo man sich seitenlang Gedanken über die AfD und alles machen kann, aber auf Seite 1 muss nicht sein, wenn es nicht sein muss. Also den Spaß, den wir damit haben, wie gesagt, das ist dann eher Selbstbefriedigung.
Also ich nehme Prozess war, in dieser, also ein Diskussionsprozess, wo sind Sie denn da zum Beispiel? Also was sagen Sie, wenn es ums Thema, also Gauland, die Wehrmacht, ja, also Geschichtsrevision, was fällt Ihnen dazu noch? Also sagen Sie irgendwie, nee, den gerade nicht, dich karikiere ich jetzt nicht, das hättest du wohl gern, oder?
Also, ich würde versuchen, finde ich eine gute Idee, dann setze ich die um, wenn, aber murksen kann ich dann auch nicht, also Es muss ein guter Gedanke da sein, sonst würde ich es nicht machen.
Aber Sie haben jetzt nicht so ein kleines gelbes Lämpchen innerlich angeht und sagt, du wolltest doch nichts über den Gauland machen. So.
Nee, ich würde ihn jetzt auch nicht aussparen.
Ja? Mhm. Haben Sie schon mal über ihn was gemacht?
Habe ich was über ihn gemacht. Indirekt.
Indirekt? Nee,
nicht wirklich.
Ja.
Und aber wenn der Gauland seinen Spruch raushaut mit irgendwie, wer will denn schon neben Boateng wohnen, wobei das war ja wohl so, dass er mit zwei FAZ-Redakteuren um die Häuser gezogen ist und die dann etwas, was unter drei war, rausgenommen haben. Da richten sich dann alle auf. Wie kann man das denn nur sagen? Niemand will der Nachbar von Boateng sein. Ich glaube, wenn die Taz über die Situation der Integration oder Nicht-Integration in Deutschland in der Wochenendbeilage ein Interview mit einem Bielefelder Soziologen gemacht hätte, der gesagt hätte, es ist schon komisch, im Stadion jubeln wir denen zu, aber wir wollen nicht neben denen wohnen, hätte man gesagt, puh ja, nachdenklich machen das Argument. Also ein wesentlicher Anteil des Erfolgs dieser Geschmacklosigkeit von Herrn Gauland, den haben wir gemacht, indem wir das kanalisiert haben.
Aber wenn man diese Geschichte jetzt nochmal aufgreift, da war es ja dann so, dass es eigentlich auf eine, wie ich finde, sehr, sehr zupackende und auch ironische Weise dem Gauland da quasi das Wasser abgegraben wurde, weil plötzlich, das gab diesen Hashtag, wie lautete der, mein Nachbar oder so? Also das war ja irgendwie, okay, das wirkte jetzt so ein bisschen sozialarbeiterisch jetzt aus dem Rückblick, wenn ich es gerade auch so verstehe. Aber ich fand das ganz gut, wenn man sich quasi den schnappt, ja, und daraus was Eigenes macht. Also, weil das ist ja die Frage. Liefert man eine Vorlage und ist dann der Kampf offen oder sagt man von sich aus von vornherein, nee, wir lassen das mal weg?
Nee. Ja, nein, also ich meine zum Beispiel diese Nachbaraktion, das hat teilweise da sicher ganz gut funktioniert, aber ich glaube, wir machen uns ein bisschen was vor, wenn wir dann sehen, dass da jetzt, was weiß ich, 25.000 Tweets eben für Nachbar Boateng, dass man eben dann das Wasser abgräbt, was du gerade gesagt hast, weil ich meine, die Wahlergebnisse der AfD danach waren jetzt nicht schlechter als vorher. Also im Gegenteil, ja. Die AfD stand damals irgendwo bei 8%, jetzt haben sie 12%. Also man kann jedenfalls in keinster Weise nachweisen, dass diese Äußerung der AfD irgendwo geschadet hat. Also sagen wir mal, es hat eine Mobilisierung dann gegeben auf der anderen Ebene. Ich habe es bei meinen Kindern gesehen, die Boateng-Trikots haben, die natürlich das völlig absurd finden, dann den zu beschimpfen. Da geht natürlich bei vielen, vielen immer noch bei der ganz großen Mehrheit in Deutschland kommt er da nicht an. Aber ob es ihm wirklich geschadet hat insgesamt?
Der unvergessene Jürgen W. Möllemann erzählte immer gerne die Anekdote, ich komme in eine Kneipe, stehen 10 Mann am Tresen, 9 Mann drehen sich weg. Einer sagt, guten Abend, Herr Möllemann, was ist das? Dann sagte man irgendwas und dann sagte er, nein, falsch, ist 10%.
Ja, genau.
Gutes Ergebnis für die FDP. Ich möchte damit die Einladung verbinden an alle Kolleginnen und Kollegen, vorneweg immer an sich selber, eigene Nase. Es gibt so eine Art dunkle Verliebtheit in die. Die brechen halt Tabus. Die hauen halt mal einen raus. Die machen das, was eigentlich man gerne Satire attestiert, nämlich die bringt es doch jetzt mal auf den Punkt. Das ist zwar geschmacklos und tabuverletzend, aber das ist doch eigentlich der Gedanke, der mal klar und luzide rausgestellt werden muss.
Sagt's mal einer.
Bitte?
Sagt's mal einer. So,
genau. Mhm. Ne? Und genau dieses, da sagt's mal einer, das sind die 12, die AfD gewählt haben. Also, und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht negativ in die verliebt sind oder unausgesprochen, unabgeklärt, weil die im Prinzip gleichen Satire und gleichen Formulierungsprinzipien folgen wie wir. Man muss die auch einfach mal rechts liegen lassen können. Oder links, oder wo sie gerade rumschimmeln. Also ich finde es dann witziger zu sagen, Jens Spahn, die Alice Weidel der CDU. Also dass man auch mal guckt.
Okay.
Ja, die auch in diesem Werten Poggenburg bei Serdar in der Sendung. Und natürlich gab es vorher eine Debatte ab Poggenburg, das ist echt der Schlimmste von denen nochmal, von den ganzen Schlimmen, was machen wir mit denen? Und die Waffe von Serdar war ab der zweiten Minute zu sagen, ey Pogge, den komplett niederzukumpeln. Am Ende kam noch eine Schlagersängerin in die Sendung und Pogge wurde untergehakt und musste mitschunkeln. Und es war der Todeskuss. Kuss des Musikantenstadels. So, also dass man nicht sagt, du hast aber gesagt das und diese Geschmacklosigkeit und jenes, sondern gesagt, komm, Paul, wir wissen doch, es ist Showbusiness, du bist auch nur ein armes Schwein, wir hacken uns unten. Das war hart für den Mann.
Okay, Frau Beider, haben Sie schon mal über einen AfDler oder über einen...
Ja, na klar, Gauland. Also Gauland. Jetzt erst bei Titelthesen Temperamente habe ich was dazu gemacht, genau. Nur eigentlich funktioniert Gillette Eichel ja genauso wie die AfD. Also da ist jetzt kein großer Unterschied. Also, bei der Figur hat man das Gefühl, endlich, sie sagt es mal. Oder einer sagt es mal. Also es ist eigentlich der gleiche Mechanismus, nur stehe ich irgendwie auf einer anderen Seite von den vielen Seiten. Also insofern ist mir das alles recht bekannt. Und ich verfahre eigentlich schon, nachdem dass ich gucke, okay, was genau ist es, was für ein Thema ist es, und ist es für mich profitabel? Ganz einfach. Ja, seriously.
Das und verstehe ist ich es auch profitabel? Nicht
dieses, dass man so sagt, naja, und wir lassen uns da irgendwie, fallen da auch drauf rein. Es ist ganz klar, dass es ein Reflex ist, in den Medien auf Negatives zu reagieren. Und das Quote, worüber man auch immer nicht so gerne spricht, oder haben wir ja schon angedeutet, aber jetzt auch nicht so ausgefahren, Quote ist doch etwas, was durchaus Druck macht, auch Zeitungen oder Fernsehsendern. Und das macht Quote,
aber ich finde, das Problem ist ja, dass eben die AfD-Quote sucht und die Aufmerksamkeit ist deren Ware. Also die leben von Aufmerksamkeit, egal was. Und von der scheinbaren Bedeutung, die sie da bekommen. Und die haben zwar kein Programm, aber kommen überall vor und scheinen dadurch auch immer wichtiger zu werden. Und das erfüllt dann irgendwann Selbstzweck bzw. Self-Fulfilling dann. Und deswegen das muss man sich zumindest bewusst sein. Also ich meine, um Gottes Willen, wir machen es sicher auch weiter irgendwie ab und zu AfD. Wie gesagt, wir sind ja nicht totschweigen. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass dass die ganz absichtlich, egal auf Teufel komm raus, als Selbstzweck irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Und wichtig scheinen wollen. Und wenn sie überall Titelseiten und Aufmacher und so weiter bekommen, dann scheinen sie sehr wichtig und dadurch irgendwo auch mächtig zu sein. Und das scheint Leute anzuspornen, sie erst recht zu wählen, weil sie sind dann wichtig und bewirken was. Und wenn sie nur bewirken, dass sie überall vorkommen. Mhm. Also das ist schon eine Dynamik, die man zumindest im Hinterkopf haben soll.
Ja, ist bei mir nicht anders.
Aber wie kann man denn solche Leute noch satirisch überhaupt aufgreifen? Weil eben... Wie überspitze ich solche Aussagen noch? Wie sozusagen, weil ich meine, genau das passiert ja häufig bei Satire. Ich denke einfach noch einen Schritt weiter. Was passiert eigentlich? Spitze es eben zu. Wie spitze ich Aussagen noch zu, dass an der Grenze geschossen werden kann? Wie spitze ich die Sachen, die Trump raushaut, sind ja eigentlich, wie Herr Küppersbusch gerade gesagt hat, sind ja schon die Pointe sozusagen vorweggenommen. Macht das sozusagen Ihre Arbeit von allen eher schwerer, weil die Leute schon so abgedreht sind, dass ich sie gar nicht mehr... noch abgedreht, da kann ich quasi als Künstler auch
nicht. Also der Vorteil bei meiner Rolle ist natürlich, dass ich ja nicht auf Niveau voll unbedingt hinaus ziehe. Ne? Das mixe ich mal dazwischen, aber nur um zu zeigen, ja, ich habe auch Abi. Aber eigentlich, das ist das Schöne an dieser Figur, die kann ja noch weiter nach unten gehen. Also noch weiter runter. Und da fängt der Battle ja dann an. Also das ist jetzt so gerade das, glaube ich, was einfach auch interessant ist, was ich auch merke, was bei der Jugend oder bei Jugendlichen auch ankommt, dass man eben guckt, wie schaffe ich es, noch weiter runterzukommen. Das ist also eher eigentlich die Gegenbewegung zu dem, was wir vorher hatten.
Macht das noch Spaß?
Wie gesagt, im Verhältnis mit der Mischung, das muss man schon mischen, ist das nicht immer Mist. Also es macht schon auch noch Spaß, aber man muss schon, ein bisschen mischen ist nicht schlecht. Streckenweise, also ein bisschen.
Also ich habe ja vorhin gesagt, dass manches davon dann Selbstbefriedigung ist, aber das ist, meine ich jetzt auch nicht so, dass man es dann lassen sollte, sondern das ist ja auch wichtig manchmal. Nein, aber jetzt im Ernst, also natürlich Witze über Trump und Witze über die AfD, die mögen die nicht treffen oder denen nicht schaden oder sowas. Trotzdem müssen wir es natürlich manchmal machen, weil die Funktion, was wir jedenfalls in der Taz auch haben von Satire oder jedenfalls den Humorsachen, ist natürlich auch Selbstzweck der Auflockerung, ist leichtere Zugänge zu finden, die Leute irgendwo reinzuholen, dass sie erstmal lachen morgens, bevor sie sich 20 Seiten Weltuntergang wieder reinziehen.
Glyphosat.
Bitte? Ja, wir haben dann drei Seiten über, was weiß ich, die schreckliche Lage in Jemen, über Glyphosat und über...
Geschredderte Hühnchen.
Und dann eben über die AfD oder sowas. Und es ist schon auch, das muss man sagen, es ist natürlich auch ein Zweck, das ganze Produkt etwas genießbarer zu machen, beziehungsweise überhaupt einen Eingang zu finden und die Sache auch aufzulockern. Also es gibt ja da den Begriff auch Comic Relief. Also dass man eben nicht, wenn man zum Beispiel die Tasse in die Hand nimmt, jeden Morgen denkt, oh Gott, ja, schon wieder, die Welt geht unter, sondern dass man die aus dem Briefkasten und halt ab und zu mal wenigstens mit einem Lacher anfängt und dann auch einen Zugang findet und dann auch die schwereren Texte liest. Also diese Funktion hat es natürlich auch. Also es kann nicht immer nur das Ziel von Satire sein, jetzt irgendwie zu kritisieren oder zu schaden, sondern es ist natürlich auch einfach Auflockerung, ganz banal. Mhm.
Ist das ist eigentlich dieser Selbstvergewisserungshumor, ja. Ist für mich eigentlich auch so typisch deutsche Satire. Man geht in so einen Satirekeller, da darf dann unten gelacht werden und der Oberstudienrat, mein Vater zum Beispiel, sitzt dann da und sagt danach, das war wirklich witzig hier. Und ich selbst gucke es mir dann an und denke mir, boah, ich kann nicht lachen. Also es ist einfach nicht witzig, streite ich mir mit ihm ein bisschen darüber und wir kommen nicht auf einen Zweig. Aber ist es sozusagen, das auch ein wichtiger Punkt, sozusagen so ein Distinktionsmerkmal sozusagen, wir machen alle zusammen eben diesen Humor und wir können alle drüber lachen und das schweißt ja auch dann zusammen quasi, Leser-Blattbindung, Taz.
Ich finde, der Versuch muss ja immer sein, immer in dem Bewusstsein, dass natürlich jeden zweiten Tag vielleicht scheitert oder nach Meinung auch von anderen Leuten scheitert, aber... Also ich finde jetzt jedenfalls für Taz-Titelzeit muss immer wieder der Versuch gemacht werden, weil andernfalls hätten wir ja eine Nachrichtenagentursprache und staubtrocken und das kann es nicht sein. Also natürlich, und vor allem, wenn du gerade gesagt hast, das ist nicht witzig, das ist natürlich immer so ein Satz, den ich dann oft höre, was halt einfach immer so total subjektiv ist. Also
hey, wir hatten ja vorhin, dass ich finde es
genau, nicht witzig.
Ja. Gar nicht. Aber ist es denn so, wenn so ein Taz-Titel kommt, danach kommen 50 Mails, die sich beschweren, dass man auch das Gefühl hat, ich habe schon getroffen, ich habe mal irritiert, oder ist es nur so unangenehm und man denkt sich... Oh,
es kommt darauf an, von wem was kommt. Ne? Also bei Kohl war es halt so, dass mich da dann schon gestört hat, dass da, beziehungsweise zu denken gegeben hat, dass da viele Kritik auch von Leuten kam, die ich ernst nehme, die eigentlich auch wohlwollend und dem Taz-Humor aufgeschlossen sind und die das trotzdem irgendwie falsch getroffen hat. Also auch Freunde einfach und so, während jetzt einfach ein Shitstorm, sage ich jetzt mal, nur aus Junge Unionskreisen oder gar noch, also ganz rechts, das hätte mich jetzt nicht gestört. Also es kommt halt schon auch darauf an, wer was sagt. Also insofern kann man es gar nicht so pauschal beantworten. Also manchmal stört mich oder trifft mich mehr, wenn auch nur eine Person, die ich sehr schätze, irgendwie irgendwas sagt, das und das hat dir überhaupt nicht gefallen und das begründen kann und ich sage, ja stimmt, das habe ich irgendwie daneben gegangen, trifft mich mehr als 100 oder 200 in einem Shitstorm. Also wenn ich immer noch überzeugt davon bin, das war trotzdem gut, dann können meinetwegen auch 1000 Shitstorm-Sachen kommen. Ich muss es halt selber mir am nächsten Tag nochmal anschauen können und selber dazu stehen können. Also das ist das Wichtigste.
Die Erfahrung zeigt ja, dass Politiker gar nicht so blöd sind, wie sie oft dargestellt werden. Haben Sie, Herr Kuppersbusch, haben Sie schon mal jemanden getroffen, wo Sie danach gesagt haben, scheiße, das hätte ich mal besser gelassen? Das ist irgendwie, was Sie vorhin gesagt haben, die zarte Seele da drin?
Ja, ich habe mal, es war Anfang der 90er, da ging es um eine Novelle der Behindertengesetzgebung und die ging so aus, dass nach unserer redaktionellen Meinung und Recherche die Behinderten nicht wirklich besser gestellt würden. Und dann habe ich in einer Moderation den Nebensatz gemacht, Schäuble und Lambsdorff wollen dabei noch mal darüber noch mal beim Joggen diskutieren. Und das haben die beide, sind die auch beide sehr große Profis auf der Ebene, das verletzt uns persönlich, beantwortet mit.
Haben Sie,
der ganze Modus war dann Beschwerde, Rundfunkrat, Programmausschuss, Maßregelung. Das war für mich immer nur doof, weil ich ja freier Mitarbeiter war. Und wenn, dann kriegte der festangestellte Redakteur, also jemand anders kriegte die mir zustehende und von mir verdiente Prügel ab. Und in dem Teil, habe dann im Grunde beide später kennengelernt und Herrn Schäuble begegne ich immer wieder und achte den Mann auch hoch für einiges. Und es war scheiße. Also der Wunsch, dass das ist ja ein ganz naiver Gedanke, dass ich sage, jetzt sind mehr Frauen in der Politik, jetzt wird da wohl mal vernünftige Frauenpolitik gemacht. Daran ärgern sich auch viele, die jetzt einfach nach sauberem Chromosomenzählen Frau Merkel gewählt haben und dann sagen, die macht ja gar keine Frauenpolitik. Das finde ich auch nach wie vor einen berechtigten Gedanken. Also den Teil würde ich auch stehen lassen von diesem Nebensatz, ja. Aber in den Teil, wo ich einfach über derer beider Behinderungen Witz gemacht habe, war es scheiße. Hm.
Ich habe eine andere Erfahrung zu. Ich hatte zum Beispiel in einer meiner Shows in der Bar Jeder Vernunft, war jemand mit einer Behinderung und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, behindert, obwohl er ja nicht gemeint war, hat der gefeiert.
Ja.
Der, yay, endlich komme ich vor, ja. Also es ist eben so oder so. Ne? Der eine, der fühlt sich gesehen und der andere fühlt sich verachtet. Das ist eben wahrscheinlich dann doch wieder das Subjekt, was angesprochen ist oder um wen es geht.
Also man hat bei der um ein letztes Mal das zu erwähnen, bei der AfD einen Effekt, dass die völlig cool, professionell sagen, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Das ist so ein Schnack den Schauspieler oder Künstler, wenn sie das Feuilleton aufschlagen, da steht der Verriss, dann versucht man cool zu sein und zu sagen, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Und was ich auch zu beobachten meine, ist, das sind Menschen, die zum ersten Mal mit einer massiven Öffentlichkeit ihrer eigenen Person zu tun haben und etwas erleben, was wir mehr oder minder, da steht mal unser Namenskürzel unterm Artikel oder unsere Stimme ist im Funk zu hören oder so, aber mehr nicht. Mhm. Das ist wirklich eine Selbsterfahrung, dass die überlebensgroß vergrößerte Frauke Petri keine Ahnung hat, auf welche Bühne sie da unbedingt wollte und wie es da zugeht und wie das dann ist, wenn du enteignet wirst, weil du wirst als mediale Figur, und das sind Politikerinnen und Politiker, sind im geringeren Maße Unternehmer, Künstler sind es auch in starkem Maße, du wirst deiner eigenen Person enteignet. Es gibt neben dem, was du für dein Ich hältst, irgendetwas, wo die Öffentlichkeit definiert. Das ist Anja Meyer. Das ist doch die, die so toll schreibt oder die so geschmacklose Witze macht oder so auch immer. Und sie haben keinen Zugriff mehr darauf. Die Öffentlichkeit kann mit dieser Ikone machen, was sie will. Und das meine ich bei denen auch ein bisschen zu beobachten. Schaut man sich die FPÖ in Österreich an. Da ist jetzt auch nach 30 Jahren Sandstrahlung, sind da vorne so graumelierte Schlagersänger, die machen keine großen Fehler mehr, die hauen keine so ganz bösartigen Sprüche mehr raus. Mhm. Also wir dürfen uns um das Kapitel jetzt vielleicht auch meiner Seite aus, möchte ich die AfD dann nicht mehr sagen heute. Ich glaube, Konstantin Wecker hat was sehr Schönes gesagt, er spielt kein D-Moll mehr in seinen Konzerten. Und es aus den Tönen AfD und D besteht.